Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht, ich moderiere diesen Podcast und darf heute wieder mit Frau Professor Dr. Lanzel sprechen. Wie schön, dass Sie da sind.
Frau Licht, ich freue mich und ich weiß, es wird wieder Ihr Lieblingsthema, das trockene Auge.
Ja, ich muss echt sagen, ich hatte es ja schon zwischen den Aufnahmen gesagt, es hat mich sehr überrascht, wie sehr es mich dann doch interessiert hat, weil das trockene Auge jagt einen ja irgendwie in der Praxis und dann haben die Patienten so viele Beschwerden und man hat nicht die Zeit, aber sie haben da ja das letzte Mal, und das empfehle ich jedem, sich anzuhören, so einen schönen Ablaufplan gegeben, wie man das in die Praxis etablieren kann, in die eigene Handlung. Also das ist sehr, sehr hörenswert und freue ich mich sehr darüber, dass Sie da so drauf eingegangen sind. Aber gut, heute sprechen wir auch nochmal über das trockene Auge. Und zwar sprechen wir diesmal über eine Studie von Yu und Kollegen, die sich mit systemischen Konditionen in Assoziation mit einem schweren trockenen Auge befasst. Hier sprechen wir auch wieder über die Dream Study, also die Dry Eye Assessment and Management Studie. Und da wurden sich Patienten angeschaut. Insgesamt waren es, wie viele waren es? Knapp 450 Patienten, glaube ich. Und die wurden über ein Jahr beobachtet. Einmal Baseline Visit, dann nach 6 Monaten, dann nach 12 Monaten. Man hat ganz ausführliche Anamnese mit denen gemacht, was die alles so haben. Und gerade um dieses, was die alles so haben, um die systemischen Erkrankungen, soll es dann heute auch noch mal ein bisschen näher gehen. Aber diese Studie hat eben auch geschaut, wie ist das mit der Omega-3 versus Olivenöl-Einnahme? Wenn die Patienten das machen, wird das trockene Auge dann besser? Nur um das jetzt einmal abzuschließen, weil natürlich ist das Patientenklientel für vieles genutzt worden, aber das war so der Hintergrund. Da würde ich jetzt einmal an Sie abgeben, Frau Professor Lanzel, was kam denn da raus? Also es ist jetzt nicht Hintergrund der Studie, die wir uns heute angucken, aber natürlich des Patientenklientels.
Ja, wobei ich finde, Frau Licht, vielen Dank, diese Studie eigentlich sehr wichtig. Zwischen uns ist ein kleiner Altersunterschied und manches Mal schaue ich etwas humorvoll auf meine Zeit in der Augenheilkunde zurück und ich sage dann immer, wir haben so Moden, was in der Therapie modern ist. Und oft richten sich diese Moden an Erkenntnissen aus der inneren Medizin. Und tatsächlich war in der inneren Medizin relativ lange die Omega-3-Öle sehr wichtig zur Prävention von Herzinfarkten. Vorher war Margarine schlecht und dann waren plötzlich Omega-3-Fette sinnvoll und man sollte die essen, Fischöl. Ja, gab's vor 100 Jahren auch schon als Lebertran. Und dann war ich so mit meiner Assistenzarztzeit fertig und dann hieß es plötzlich, nimm doch Omega-3-Tabletten, dann hast du kein trockenes Auge mehr. So, warum sind die überhaupt da drauf gekommen? Die Grundlage für Herzinfarkte sind tatsächlich entzündliche Prozesse in den Gefäßen. Und wir haben am Auge schon auch kapiert, dass die Augenoberfläche, wenn sie nicht ordentlich befeuchtet ist mit den 3 Schichten, aus denen der Tränenfilm besteht und die optimal zusammenarbeiten, ist dieses Kolbenfresserphänomen gibt, also Motor reibt trocken und es entzündet sich. Und deswegen hat man gedacht, Omega-3 ist vielleicht ganz gut, wenn das an Gefäßen antientzündlich wirkt, dann auch am Auge und hat da wunderbare Zubereitungen von Augenöltropfen erfunden und auch die Patienten mit Fischölkapseln gefüttert. Und da war dann auch auf dem Markt ein großer Kampf, wer hat das reinere Fischöl, ja? Und tatsächlich haben wir da alle ziemlich lange dran geglaubt und deswegen ist diese Dream Study für mich so toll, weil die hat diese Fischölkapseln, die den Nachteil haben, wenn sie die schlucken und aufstoßen, schmeckt es nach Fisch und riecht nach Fisch, also unangenehm. Die hat das gegen die Einnahme von hochwertigem Olivenöl, was mir persönlich besser schmeckt, verglichen. Und A, die Patienten hat kein Fischöl aufstoßen und B, die Ergebnisse zwischen Omega-3 und Olivenöl waren etwa gleich. So dass das bedeutet, okay, wir haben viele Patienten jahrelang mit diesem Fischöl wahrscheinlich geärgert und ihnen zumindest fürs Auge keinen so einen großen Benefit angeboten. Deswegen liebe ich
also die Film-Study. Also kein Lebertran fürs Auge.
Der Lebertran, okay, nicht unbedingt als Kapsel fürs Auge, damit man da noch besonders viel rausholt. Tatsächlich ist aber die Grundlage, Entzündung ist das Problem, durchaus weiter da. Und die Dream Study ist für mehrere Unterstudien benutzt worden und hat man genau die Patienten nochmal angeschaut, weil es doch eine ganz schöne große Menge an Patienten war. Und das, was sie heute für uns rausgesucht haben, finde ich persönlich fast noch spannender als das Olivenöl. Das bedeutet nämlich, also da, dass man ganz genau hinschauen muss, was hat der Patient eigentlich sonst noch außerhalb des Auges?
Ja.
Welche internistischen Erkrankungen machen trockenes Auge schlimmer oder bringen sie überhaupt erst einen vernünftigen Tränenfilm aus dem Gleichgewicht, sodass der Patient Probleme hat? Und wie geht man damit um?
Und dann hat man sich die systemischen Diagnosen angeschaut und ich finde, man kann an der Stelle, da Sie so wunderschön schon die Studie beschrieben haben, eigentlich auch sehr gut in die Ergebnisse springen. Was für Assoziationen könnte man denn feststellen?
Ja.
Wohlgemerkt zwischen der schweren, also dem schweren trockenen Auge. Also es war, wie gesagt, eine Subgruppenanalyse. Es wurden nicht alle Patienten dafür benutzt, sondern nur ein Teil davon. Und genau, was hat man herausfinden können?
Also ganz wichtig bei so einer Studie ist natürlich immer, dass sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und zum Beispiel Männer und Frauen, weil wir ja im letzten Podcast auch gelernt haben, dass da auch am Auge ein Unterschied ist und dass man die auch für das Alter korreliert, weil wir schon wissen, dass unsere Produktion von allen drei Phasen im Alter etwas geringer wird.
Ja.
Und wenn man dann die nach ihren internistischen Erkrankungen auflistet, dann kommt eben raus natürlich Sjögren-Syndrom. Mhm. Wundert uns nicht, ist schon ein massiver Risikofaktor. Beim Sjögren ist ja die wässrige Phase deutlich vermindert. Und natürlich kommt es dann zu mehr Reibung und mehr Entzündung.
Ja.
Das nächste war das große Thema Rosatia, über das wir schon gesprochen haben. Da hatten wir gesprochen, dass die Maibaum-Funktion eigentlich hauptsächlich beeinträchtigt ist und auch mehr Entzündungsmediatoren freigesetzt werden, wundert uns auch nicht. Ein sehr großes Gebiet ist die rheumatoide Arthritis.
Ja.
Und nachdem ich jetzt Ihnen gesagt habe, dass Entzündung etwas ist, was ein Grundproblem ist, wundert uns natürlich auch nicht, wenn der systemisch eine Entzündung hat, dass Rheumatoide Arthritis etwas sein sollte, wo wir die Patienten abfragen sollen, haben sie das?
Ja.
Und bei manchen Medikamenten, die die gegen ihre Rheumatoide Arthritis brauchen, zum Beispiel Methotrexat, das hat natürlich auch eine Reduktion der Mucinproduktion als Nebenwirkung.
Ah, okay.
Dann, aber allein die rheumatoide Arthritis reicht, dass man mehr Entzündungsmediatoren im Tränenfilm hat. Und dann kommt natürlich noch die große Geschichte, die ersten drei kann man sich nicht aussuchen, Sjögren, Rosatia und Arthritis, es ist Schicksal, ob man die entwickelt oder nicht.
Ja.
Aber was man sich raussuchen kann, ist Rauchen, rauche ich oder nicht?
Ja.
So, und jetzt kommt der große Bogen. Rauchen ist ja heutzutage im Supermarkt, auf den Paketen sieht man, was da alles kaputt gehen kann. Aber was eigentlich auch in der Allgemeinbevölkerung nicht ganz so klar ist, ist, dass die Grundlage für die vielen Erkrankungen, die das Rauchen bei uns auslöst, eigentlich auch Entzündung ist.
Mhm.
Auch die Arterienverkalkung ist ja eine Entzündung des Gefäßendothels.
Mhm.
Und auch Augenoberflächenerkrankungen, die entzündlich sind, werden schlimmer durchs Rauchen, abgesehen davon, dass sie natürlich eine Feinstaubbelastung haben und die auch ihren Mitbewohnern zumuten. Also Rauchen ist zwar nicht ganz so negativ hier weggekommen wie das Sjögren, aber es ist etwas, was man selber vermeiden könnte.
Und das liegt ja vielleicht auch daran, dass Sie hier gefragt haben, rauchen Sie täglich oder haben Sie mal täglich geraucht und dass Sie so zusammengefasst wurden. Und dann haben die gesagt, gut, ein Drittel der Patienten hat mal täglich geraucht. Aber dann wurde auch gar nicht gesagt, wie lange und wie viel. Also es ist ja auch ein großer Unterschied, wie viele Noxen, wie viele Reize man dann dem Immunsystem oder halt auch seiner Lunge ganz direkt den Zilienzellen da aussetzt. Ne? Oder auch allein der Rauch, der enthält ja auch ganz viele reizende Stoffe. Das haben die leider nicht getrennt und vielleicht ist deswegen ja auch der Punkt nicht so groß geworden wie die anderen bei den aktuellen Rauchern.
Naja, ich sag trotzdem nochmal über das Rauchen. Man denkt ja immer, das ist dann der Dreck, der da in der Luft rumschwimmt. Aber Sie müssen sich das anders vorstellen. Wenn Sie an so einer Zigarette ziehen, dann wird praktisch die Oberfläche der Lunge beeinflusst. Und die ist, wenn Sie die ausbügeln würden, so groß wie ein Fußballfeld. Und da gehen Sie jetzt drüber und machen Feinstaub drauf. Was passiert auf der anderen Seite? Wir haben Blutgefäße, die natürlich mit den roten Blutkörperchen den Sauerstoff haben wollen. Mhm. Aber wir haben auch die weißen Blutzellen und die ganzen Entzündungsbereitschaften. Und wenn da Dreck draufkommt, wird die Immunabwehr hochgeregelt.
Ja, und wie?
Und das ist das Problem am Rauchen, dass wir insgesamt die Entzündungsbereitschaft im ganzen Körper hochführen. Und damit natürlich auch auf der Augenoberfläche. Also das ist jetzt nicht nur der Dreck, der im Zimmer rumläuft, sondern das ist wirklich dem ganzen System eine erhöhte Entzündungsbereitschaft. Und soll jetzt kein Anti-Rauch-Podcast sein, aber was weglassen ist immer einfacher von dem Arzt her, als nochmal einen Tropfen oder was dazugeben. Nur der Patient muss es auch verstehen, worum es geht und dann noch durchsetzen. Und das ist die Schwierigkeit.
Na, man muss aber ja auch ehrlich sagen an der Stelle, wenn man einem Patienten sagt, sie kriegen vielleicht, also das ist einer von fünf Rauchern, das ist so meine Information gerade, an den Folgen des Rauchens verstirbt, dann ist es für den total weit weg. Und ja auch so krass, das ist ganz weit weg. Und wenn man dann sagt, gut, eine COPD oder auch Lungenkrebs ist wirklich beides ziemlich blöd und auch für eine lange Zeit, ist es auch weit weg. Genauso wie man einem Diabetiker sehr viel davon erzählen kann, wie blöd ein diabetischer Fuß ist, wenn der damit erst in 20 Jahren Probleme hat. Mhm. Aber wenn man denen sagt, gut, sie haben trockene Augen und es brennt, dann lassen sie es doch vielleicht einfach. Dann haben die einen praktisch praxisnahen Grund, der vielleicht auch ein ganz schönes Zeichen vom Körper, dass sie dann auch besser verstehen können. So denke ich mir das. Was vielleicht auch ganz gut ist.
Ja klar, es braucht einen konkreten Anlass dafür. Natürlich muss man dem auch sagen, das ist dann nicht gleich morgen besser.
Mhm. Okay, also so viel zum Rauchen.
Bevor das jetzt in eine Anti-Nikotin-Kampagne ausartet.
Wir hatten an der Stelle bewusst offen, ob wir rauchen oder nicht. genau. So viel also dazu. Was ich noch sehr interessant finde an der Studie, ist natürlich, dass sie sich auch angeguckt haben, wie ist das mit den älteren Menschen, wie verhält sich das in der Population von älteren Menschen, weil eigentlich müsste Zika ja häufiger werden dann bei älteren Menschen, aber das wird es irgendwie nicht. Und dann haben die sich gefragt, hat das was mit der Sensibilität zu tun? Was ist denn dann Ihr Praxiseindruck davon?
Also mein Praxiseindruck davon ist erstens, das ganze Zika ist, wie wir schon vorher mal besprochen hatten, eine neuronale Kopplung auch. Und wie der Patient das empfindet, hängt natürlich sehr mit seiner Sensibilität zusammen.
Ja.
Und damit er da was merkt, braucht er auch intakte Hornhautnerven. Wenn die natürlich nicht mehr ganz so gut funktionieren, ist die Befeuchtung zwar auch nicht so gut, aber merkt das vielleicht nicht so. Das ist sicher so. Meine eigene Erfahrung aber aus der Praxis ist, es gibt einen sehr großen Peak von Patienten, so 40 bis 60, die dann unter die Rubrik Office-Eye-Syndrom fallen.
Ja.
Und da müssen wir eben schauen, haben die richtigen Bildschirmarbeitsplatzbrillen, blinzeln die genug, wie ist das Raumluftklima und ihnen natürlich helfen, damit besser zurechtzukommen und ihnen auch erklären, dass sie im Grunde normal sind, weil die haben ja oft Angst, dass was ganz Furchtbares passiert. Und dann ist es schon so, je älter die Patienten sind, umso mehr nehmen die typischerweise auch Medikamente für systemische Erkrankungen ein. Ja? Und tatsächlich können sie fast durch die Bank weg sagen, jedes Antihypertensivum gegen Bluthochdruck macht die Schleimhaut trockener. Leider nehmen auch sehr viele Patienten Antidepressiva, auch die machen Schleimhäute trockener. Und das sollte man natürlich in seine Anamnese auch immer Bedenken, das kann man dem Patienten auch aufzeigen, dann fühlt er sich der Krankheit wenigstens nicht ganz so schrecklich ausgeliefert. Aber natürlich werden wir als Augenärzte auf keinen Fall weder ein Bluthochdruckmedikament noch ein Antidepressivum absetzen.
Das gibt's
aber
Ärger.
Tatsächlich mal, ja, das würde ich nicht machen.
Das ist ja auch irgendwie nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann das ja noch so schön erheben und dann sagen, ja, das hängt ja dann bestimmt da und damit zusammen. Aber man muss es ja auch immer bestimmt im Verhältnis sehen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig.
Ja, und selbstverständlich können wir natürlich auch viel machen. Sie haben das vorher am Rauchen geschildert. Aber wenn wir sagen, es ist wichtig und sinnvoll, befeuchtende Augentropfen zu nehmen, dann haben wir ein bisschen mehr Wertschätzung wahrscheinlich noch als der Apotheker, die das am meisten machen. Und vor allen Dingen sollten wir auch überlegen, welchen Tropfen geben wir dem? Nehmen wir was, was mehr die wässrige Schleimphase ersetzt? Braucht der was, was noch einen Ölanteil hat? Braucht der was, was länger wirkt? Und können die Tropfen überhaupt vom Patienten benutzt werden? Weil wenn wir einen netten, freundlichen Elternherrn haben, den hatte ich heute schon, der sagte mir, ja, meine Frau tropft mir den Tropfen immer, die ist aber tagsüber nie da.
Ah, okay.
Dann können wir natürlich sagen, nehmen Sie das viermal, es wird nicht passieren. Und dann müssen wir uns eine andere Zubereitung überlegen, die länger hält.
Ist natürlich auch spannend, was Sie gerade gesagt haben, weil das ja dann die Schlagworte Hyposekretion, also zu wenig Sekretion von entweder der Schleim- oder der öligen Phase, oder Hyperevaporation, also was Sie schon in der ersten Folge, glaube ich, auch erwähnten, ne? Wenn der Fettfilm nicht da ist, dann ist es halt auch einfach, dann geht es leichter weg. Wenn die Schleimphase nicht genug ist, haftet es nicht genug, auch nochmal so mit drin hat. Und das haben die in dieser Studie ja aber auch nochmal rausgestellt, welche Erkrankungen dann auch eher wozu tendieren.
Also beim Sjögren ist ja die Tränendrüse befallen und deswegen wird die wässrige Phase nicht genügend produziert.
Ja.
Und bei der Rosacea ist ein Mangel an Qualität und eventuell Quantität vom Maibaum Sekret da und deswegen haben wir da das Verdampfen, also das Hyperevaporative.
Finde ich ganz schön, weil jetzt haben wir auch irgendwie nochmal sehr schön den Bogen geschlagen zu einer guten Anamnese, weil über die Anamnese und über die dadurch dann ja auch bessere Diagnostik kann man ja dann auch rausfinden, was für Augentropfen die Patienten eher brauchen. Denn es gibt ja Augentropfen, befeuchtende wie Sand am Meer. Und mir hat das jetzt sehr geholfen, dass Sie da noch mal ein bisschen eingenordet haben, damit ich für die Zukunft dann auch weiß, was ich mit dem Patienten anfange. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Durchführen durch die ganzen Studien, Frau Professor Lanzel, und für Ihre Zeit.
Danke, gerne.
Vielleicht ja dann irgendwann wieder mit mehr Studien von Ihnen. Fürs Erste beenden wir hier den Themenmonat Sicker mit Ihnen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wünsche natürlich auch den Hörerinnen und Hörern einen ebenso schönen Tag und auch einen ebenso schönen Sommer, denn wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Wenn Sie ganz wissbegierig sind und uns vermissen, können Sie natürlich in der Zwischenzeit auch noch die ganzen Studien lesen. Da stehen auch immer noch sehr spannende Dinge drin und wir melden uns dann im September wieder. Da geht es dann um refraktive Chirurgie und es wird auch wieder spannend. Wir bedanken uns an der Stelle noch bei unserem Sponsor Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Treue, uns immer wieder zu hören und freue mich, wenn Sie dann im September wieder dabei sind. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.